Steigen wir ins Thema ein, Kleingruppen, und heute mit dem Unterthema, wie Gemeinschaft praktisch wird. Und ich möchte euch nochmal daran erinnern, ganz wichtig, letzten Sonntag ging es um das Thema, warum brauchen wir überhaupt Kleingruppen? Warum sind die wichtig? Und wenn ihr euch erinnert, es war eine lebensverändernde Botschaft, dann könnt ihr das noch nachvollziehen und wisst es noch, warum Kleingruppen unbedingt wichtig sind, dann sind es zwei Gründe. Und das erste ist, sie sind absolut biblisch. Und wenn das nicht reichen würde als Begründung, warum du dich mit dem Thema Kleingruppen beschäftigen solltest, dann der zweite Grund ist auch wichtig. Sie sind eine sinnvolle Ergänzung zum Gottesdienst, weil eine Kleingruppe einfach viel, viel persönlicher ist. Du hast Raum, deine Gaben zu entdecken und auszuleben. Kleingruppen sind einfach viel, viel flexibler und beweglicher wie der große Gottesdienst. Sie sind einfacher zu organisieren und sie ermöglichen es anderen Menschen leichter, den Anschluss an die Gemeinde zu finden. Denn manchmal ist dieser Schritt in die große Gemeinde für manche Leute sehr hoch oder die Schwelle sehr hoch, diesen Schritt zu machen. Heute geht es, wie gesagt, um Gemeinschaft. Und als Christ spricht man immer wieder über dieses Thema oder man liest immer wieder in der Bibel Gemeinschaft. Aber ganz ehrlich, was ist eigentlich Gemeinschaft? Und noch viel wichtiger, wie sieht christliche Gemeinschaft eigentlich praktisch aus? Und vor allem möchte ich heute schauen, wie kann ich sie leben? Gibt es da irgendeine Anleitung vom Wort Gottes? Gibt es da irgendein Modell, wo wir uns orientieren können? Und ihr wisst, die Bibel spricht wirklich auch über die allermeisten Dinge des Lebens. Wer von euch sucht manchmal Dinge in der Wikipedia? Wikipedia ist wie ein Duden online. Ja, jawohl. Tim, du weißt schon ganz genau, wie das funktioniert, gell? Ja. Ja, das Krasse durch das Internet ist ja wirklich, du kannst Lösungen für fast alles finden, auch Schulaufsätze, Hausaufgaben, Prüfungen, mit Lösungen kannst du alles finden, ne? Und ich habe natürlich in der Wikipedia nachgeschaut, wie der Begriff dort beschrieben wird. Und Leute, ich muss euch eins sagen, ich war total fasziniert, wie biblisch das dort klingt. Gemeinschaft von Gemein oder Gemeinsamkeit bezeichnet in der Soziologie und der Ethnologie, also Völkerkunde, eine überschaubare soziale Gruppe, beispielsweise eine Familie, Gemeinde, das, was jetzt kommt, habe ich nicht verstanden, Wildbäuderhorde, was das ist, weiß ich nicht, müssen wir Martin fragen, einen Clan oder Freundeskreis. Und jetzt kommt's, deren Mitglieder durch ein starkes Wir-Gefühl eng miteinander verbunden sind. Also Gemeinschaft ist eine kleine, überschaubare Gruppe von Menschen, die ein gleiches Interesse haben, aber viel entscheidender ist, was die Wikipedia hier sagt, die haben ein starkes Wir-Gefühl. Wir gehören zusammen. Wir sind Deutschland. Wenn Fußball-Weltmeisterschaft ist, kommt es immer wieder, oder? Wir sind Deutschland. Oftmals über die Generationen. Die Gemeinschaft gilt als die ursprünglichste Form des Zusammenlebens und das Grundelement der Gesellschaft. Und hey, wen wundert's? Gemeinschaft ist keine menschliche Erfindung. Gott hat Gemeinschaft erfunden. Das Thema kommt von seinem Herzen. Ganz wichtig, die Grundlage des Zusammenlebens, Grundelement der Gesellschaft ist also Gemeinschaft. Gott hat am Anfang den Menschen gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Wir brauchen einander und wir brauchen auch Gemeinschaft, um leben zu können, unser ganzes Potenzial zu entwickeln. Gemeinschaft ist absolut fundamental. Und Gemeinschaft bedeutet eben nochmal, dass dieses starke Wir-Gefühl da ist. Und von diesem Wir-Gefühl spricht jetzt der Bibeltext, den wir heute anschauen wollen. Der hat zwei Teile. Wir starten mit Hebräer 10, die Verse 19 bis 22. Vers 19. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Da haben wir schon das eine, was das Wir-Gefühl ausmacht. Wir haben einen Zugang, einen gemeinsamen Zugang zu Gott. Das ist der Grund, warum wir auch Gottesdienst feiern. Nicht du hast alleine einen Zugang zu Gott, das ist ja schon genial, sondern wir haben einen Zugang zu Gott. Darum kommen wir zum Gottesdienst zusammen. Jesus hat ihn durch sein Blut eröffnet, durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret durch das Opfer seines Leibes, hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist, einen Weg, der zum Leben führt. Wenn du mit dieser Haltung in den Gottesdienst gehst, wir haben einen Zugang. Ich bin Teil davon. Wenn du ein aktiver Teilnehmer am Gottesdienst bist, dann ist diese Verheißung hier in dieser Schriftstelle, es führt immer zum Leben. Und ich glaube, das ist die größte Aufgabe, die ein Gottesdienst hat als Benefit für uns. Du solltest immer herausgehen mit einer Ermutigung. Du solltest immer herausgehen gestärkt. Du solltest immer herausgehen, positiver, wie du reingekommen bist. Amen. Vielleicht haben sich nicht alle deine Probleme jetzt gelöst. Vielleicht ist auch nicht wundersam etwas geschehen in diesem Moment. Aber ich habe oft erlebt, wenn ich zugelassen habe, dass andere für mich beten, dass ich meine Not, mein Bedürfnis öffentlich gemacht habe und mir helfen lasse, dass ich zumindest ermutigt worden bin, rauszugehen und diese Sache anzugehen. Gemeinsam sind wir stark, oder? Wir haben, sagt er. Und in Vers 21, und wir haben, auch das gehört zum Wir-Gefühl, einen hohen Priester, der das ganze Haus, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Wer ist dieser hohe Priester? Jesus. Und achte, hier steht das ganze Haus. Das ist der Grund auch im Gottesdienst, warum wir zusammenkommen. Das ganze Haus, nicht eben nur du. Und jetzt kannst du schon entdecken, wie schräg es ist, wenn ich in den Gottesdienst komme und sage, meine Wünsche, meine Ansichten, meine Dinge sollen zum Tragen kommen. Ich möchte, dass diese Lieder gesungen werden. Ich möchte diese Art von Frömmigkeit, diese Art von Geistlichkeit. Das geht an diesem Wir-Gefühl vorbei. Wir haben einen hohen Priester über das ganze Haus. Und hey, er liebt sogar den, der neben dir sitzt. Ja? Er liebt den, der neben dir sitzt. Ja, er liebt den, und sind wir ganz ehrlich, da wo viele Menschen zusammenkommen, da menschelt es. Das sind, und auch in der christlichen Gemeinde ist nicht alles heilig und nicht alles so rund und nicht alles so schön und himmlisch, leider noch nicht. Aber wir arbeiten dran, oder? Und Jesus liebt jeden. Jeden. Warum sage ich das? Vielleicht bist du heute hier und denkst es oft. Ich sitze hier in dieser Menge und fühle mich doch einsam. Weißt du, dass du in einer großen Versammlung einsam sein kannst? Manche Leute gehen auch deswegen nur in große Versammlungen, weil sie wollen nicht, dass andere irgendwie an sie rankommen oder etwas mitbekommen. Aber eigentlich geht es an unserem Grundbedürfnis vorbei. Wir wollen eigentlich Gemeinschaft haben. Wir wollen uns austauschen. Wir wollen uns ergänzen. Richtig? Und jetzt sagt er in Vers 22, deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und vollem Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir wollen das. Wir wollen das. Und wenn du hier bist und sagst, ich weiß noch nicht so viel von der Bibel, ich kann noch nicht so toll beten wie jemand anderes, wisst ihr was? Wir kommen gemeinsam an. Das ist die Sache. Es ist egal, wie geistlich du dich siehst und sagst, oh, die anderen, die sind nicht so brennend wie ich, so feurig. Wir kommen gemeinsam an. Amen. Es geht nicht um deine Ansicht, um dein Gefallen, wie muss der Gottesdienst für mich aussehen, dass ich so richtig mich gesegnet fühle. Wir, wenn dieses Wir-Gefühl da ist, wow, wie klasse. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch in unserem schuldbeladenen, von unserem schuldgeladenen Gewissen befreit. Wir sind bildlich gesprochen im ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Wow, das Wir-Gefühl. Das Wir-Gefühl aber, liebe Geschwister, bedeutet nicht, dass wir uns jetzt von Gefühlen leiten lassen, sondern das Wichtige ist, wir müssen verstanden haben mit dem Kopf, warum ist Gemeinschaft so wichtig? Denn im Wort heißt es, Matthäus, du sollst Gott lieben mit ganzer Kraft, ganzem Verstand und von ganzem Herzen. Und ich glaube, wenn wir das tun, dass wir das zulassen, dass dieses Wir-Gefühl sich einstellen kann und dass wir verstanden haben, hey, ich kann dazu beitragen, ich habe Möglichkeiten, dann wird es herrlich sein. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wie kann dieses Wir-Gefühl praktisch werden? Wenn ich das nicht habe oder nicht so empfinde, kann ich dann etwas tun, damit es sich einstellt? Ja. Das Tolle ist, wenn wir biblische Prinzipien beachten, wird Gott immer Segen schenken. Wenn wir uns dem Wort gemäß verhalten, werden wir die Segnung bekommen, die Gottes Wort verheißt. Und deswegen lesen wir Hebräer 19 weiter, die Verse 23 bis 25. Und hier möchte ich euch die praktischen Aspekte mitgeben. Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Egal, wo du im Moment durchgehst, er ist treu und er hält, was er zugesagt hat. Warum sehen wir das nicht, werden wir gleich, oder warum mangelt es daran, werden wir gleich sehen. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Das Erste, wie Gemeinschaft praktisch wird, ist der Punkt, gemeinsam auf Kurs bleiben. Das ist der Vers 23. Ferner wollen wir, steht hier, unbeirrbar an der Hoffnung festhalten. Und eines ist klar, jeder von uns ist zuallererst für sein geistliches Leben zuständig. Und trotzdem sagt dieser Vers wir. Wir halten an der Hoffnung fest. Ich mag es im Griechischen nachzuschauen, weil im Deutschen ist diese Übersetzung manchmal von Worten sehr einfach. Das Griechische ist viel mächtiger und drückt Dinge viel klarer und noch differenzierter aus. Das Wort festhalten heißt etwas fest, sicher und treu halten oder bewahren oder fest in Besitz nehmen. Festhalten. Etwas behalten oder jemand oder etwas zurückhalten vom Weggehen. Das meint Paulus hier. Und was meint er jetzt? Was sollen wir denn festhalten in diesem Vers? Sagt's mir. Was steht dort? Ist das schon, ist der Vers weg? Entschuldigung. So. Was sollen wir festhalten? Die Hoffnung. Richtig. Und wenn hier steht, ich soll die festhalten, damit sie mir nicht weggenommen wird, damit ich sie nicht verlieren kann, diese Hoffnung, dann gibt es offensichtlich Kräfte, die genau dieses vorhaben. Richtig? Und wir lesen davon in Johannes 10. Ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Es gibt einen Dieb, sagt die Bibel. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben in ganzer Fülle zu schenken. Was will dieser Dieb dir unbedingt stehlen? Die Hoffnung. Der will dir die Hoffnung wegnehmen. Und dazu beraubt er dich oder benutzt folgende Mittel. Er benutzt zum Beispiel Leid. Und du fängst an zu fragen, warum lässt Gott es zu? Und dann verlierst du schon Substanz an dieser Hoffnung. Er benutzt Krankheit. Auch hier die Frage, warum lässt Gott es zu? Warum ich? Warum trifft mich das jetzt? Was habe ich gemacht? Das sind die normalen Fragen. Aber wenn du das anfängst zu fragen, geht deine Hoffnung schon flöten. Er benutzt Zweifel, er benutzt Ängste, Missverständnisse, Unrecht, das du erlebst. Wenn Gott doch gerecht ist, warum muss ich dann dieses Unrecht erleiden? Vielleicht auch von Geschwistern, die dich ungerecht, also Glaubensgeschwister, die dich ungerecht behandeln. Du denkst, wie kann das sein? Oder noch schlimmer, ein Leiter. Und du fühlst dich ungerecht behandelt. Und du lässt diese Hoffnung weg. Der Teufel will dir diese Hoffnung rauben, weil er weiß, wenn er das tun kann, könnte er dich, wenn du das weiter zulässt, buchstäblich zerstören. Und er könnte dich geistlich töten. Er muss dir nur die Hoffnung nehmen. Und ich weiß nicht in diesem Moment jetzt, wie viele hier sind, die im Moment einen Zustand in sich haben, wo Hoffnung geraubt ist. Wo du irgendwo durchgehst, du verstehst es nicht, du kommst nicht weiter, du kommst nicht durch. Und die ersten Zweifel kommen und der Teufel flüstert dir das ein und sagt, sollte Gott wirklich gesagt haben. Wo ist er denn, dein Gott? Was macht er denn für dich? Hoffnung. Und was hat es jetzt mit Gemeinschaft zu tun? Guck mal, was im Prediger steht. Prediger 4, die Verse 9 bis 10. Das liest man gern bei Hochzeiten. Zwei haben es besser als einer allein. Wow. Amen. Ihr Ehemänner, Ehefrauen, stimmt das? Oh, ich hätte hier schon im Voraus ein Amen hören wollen. Zwei haben es besser als einer allein. Zusammen erhalten sie mehr Lohn für ihre Mühe. Und jetzt kommt's, guck mal im Vers 10. Wenn sie hinfallen, kann einer dem anderen aufhelfen. Doch wie schlecht ist der dran, der alleine ist und fällt und keiner ist da, der ihm beim Aufstehen hilft. Das ist die Kraft der kleinen Gruppe von Gemeinschaft. Darum ist Gemeinschaft so wichtig. Wir ermutigen uns gemeinsam. Wir stehen uns bei in den Krisen des Lebens oder in den Herausforderungen in der Kleingruppe. Warum? Weil ich das sonntags nicht in dem Großen machen kann. Ich könnte mich theoretisch hier hinstellen und jeder könnte das. Aber wir tun das nicht. Aber wenn ich 4, 5, 6, 8 Leute habe und wir wachsen zusammen und wir tauschen aus und wir sagen, hey, ich gehe durch eine Krise durch. Meine Hoffnung ist irgendwie richtig geraubt oder richtig am Boden. Wie klasse, wenn du Leute hast, die dich aufrichten können und ermutigen können. Gemeinsam auf Kurs bleiben, das ist so zentral wichtig. Und Leute, in der Endzeit, es wird heftiger werden. Es wird wirklich heftiger werden. Wir sind hier so beschützt, so umsorgt, wir haben eigentlich fast alles hier. Und manchmal jammern wir schon auf hohem Niveau. Aber ich möchte euch nochmal daran erinnern, es gibt Christen auf dieser Welt, die in diesem Moment, wo wir so locker hier sitzen und so locker Gottesdienst feiern, um ihres Glaubens willen verfolgt werden, um ihres Glaubens willen getötet werden. Es gibt Christen, die Armut auf sich nehmen, um an die entlegensten Orten dieser Welt zu gehen. Und die jammern nicht rum, weil nicht ihr Gottesdienstding berücksichtigt wurde. Versteht ihr? Und die ermutigen sich im Gebet miteinander. Die stehen zusammen, die kämpfen miteinander. Das alles, Kleingruppen, können wir als Programm anbieten, aber sie haben nicht die Power, wenn wir das nicht beherzigen, was hier im Wort Gottes steht. Gemeinsam sind wir stark und halten uns auf Kurs. Amen. Das Zweite, gemeinsam verantwortlich leben. Vers 24. Hier steht, und weil wir füreinander verantwortlich sind. Hallo. Wir sind füreinander verantwortlich. Wollen wir uns gegenseitig anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun? Das Zweite ist, wir leben verantwortlich, wenn wir in Gemeinschaft leben, wenn wir in Kleingruppen leben. Viel mehr wie im Gottesdienst. Aber wisst ihr was? Verantwortlich zu sein, ist ja eine Nummer, aber verantwortlich zu leben, ist das andere. Wir wissen das, dass wir füreinander verantwortlich sind, aber wenn ich das nicht lebe, hat es keine Kraft. Jetzt steht hier, wie sieht diese Verantwortung aus? Wir sollen uns gegenseitig anspornen. Und das Wort heißt, wieder im Griechischen, jemand in Bewegung bringen, jemand positiv antreiben, jemand anleiten, jemand ermutigen zu etwas. Und ihr wisst es vielleicht, in allem Positiven gibt es auch ein Gegenstück. Das könnte auch bedeuten, das Wort anspornen oder anstacheln, jemand zu provozieren, jemand antreiben und anstacheln im negativen Sinn. Und die Grenze ist manchmal gar nicht so einfach. Im Kolosserbrief findet ihr ein Negativbeispiel, da sagt die Bibel zu den Vätern, Vers 21, ihr Väter, provoziert oder stachelt eure Kinder nicht an. sonst verlieren sie den Mut. In der Gemeinde haben wir diese Verantwortung, dass wir einander ermutigen, etwas für Gott zu tun, in Liebe zu handeln. Das ist unser Auftrag, steht hier. Aber das Wahl der Mittel oder wie ich es einsetze, ist entscheidend wichtig. Ich kann andere Leute mit dem Finger so sagen, du musst. Appellfinger wird nichts bringen, außer dass Leute entmutigt oder sogar störrisch werden. Kinder könnten entmutigt werden und wenn sie entmutigt sind, können sie auch störrisch werden. Mache ich gerade nicht. Ja, so sind wir als Gläubige auch. Das ist ein schmaler Grat. Wie können wir denn jemanden positiv anspornen? Nicht durch Worte oder Appell, sondern das Entscheidende ist dein Vorbild. Dein Vorbild. Wisst ihr, Jesus hat das größte Beispiel gegeben. Er hat es vorgemacht. Klar, er hat auch gesagt, was er erwartet, was er will. Aber er war nicht bitter, wo seine Jünger versagt haben oder wo sie irgendwie in irgendeiner Art nicht so gehandelt haben, wie er gedacht hat. Er hat es manchmal auch gesagt. Aber er hat sein, ich sehe nicht, dass er ein verbitterter, verbiesterter Christ geworden ist deswegen. Und er hätte sich oft ärgern können über seine Jünger, oder? Der hat bis zum Letzten dieses Vorbild weitergelebt. Und wir müssen aufpassen in der Gemeinde, Verantwortung füreinander ist eine heikle Sache. Wir könnten in beide Seiten in den Graben fahren, dass wir sie nicht wahrnehmen und alles laufen lassen und jeden machen lassen, wie er will. Falsch. Aber genauso auch andere anzustacheln, niederzumachen, zu drücken, Druck auszuüben, bringt genauso wenig. Wir sollen uns ermutigen, sagt die Schriftstelle. Und auch dieses Wort hat zwei Seiten, heißt trösten, stärken, zureden, ermuntern. Und das Negative ist ermahnen, auffordern, antreiben, einschärfen. Und wichtig beim Ermuntern oder Ermahnen, die Motivation ist das Entscheidende. Kann nicht so tief reingehen jetzt, aber das ist unser Auftrag. Für was sollen wir uns jetzt anspornen und ermutigen? Was sagt die Schrift? Natürlich zuallererst an der Hoffnung festzuhalten. Leute, wir haben eine gemeinsame Verantwortung. Wenn du jemanden siehst, der in der Gemeinde eine Not hat oder jemand sagt es dir, dann hast du schon auch eine Mitverantwortung. Irgendwo eine Hilfe zu sein oder Hilfe, wenn du es nicht kannst, jemand anderes an den Start zu bringen. Aber Gemeinde wird nie funktionieren, wenn wir sagen, der Pastor oder die Leiterschaft, die sollen sich drum kümmern. Das ist nicht Gemeinschaft, versteht ihr? Wir sind ein Leib. Wozu sollen wir uns ermutigen und anspornen? Dass wir verantwortlich mit den Geschwistern umgehen, dass wir ihnen Liebe erweisen gegenseitig, dass wir gegen Lieblosigkeit vorgehen, dass wir die nicht dulden, nicht weggucken, nicht wegschauen. Dass wir mithelfen, mitarbeiten, das sagt er, im Gutes tun. Ich glaube, dass es unsere aller Aufgabe ist, wenn wir dieses Wir-Gefühl haben wollen, du bist nur dann Teil, wenn du wirklich auch irgendwo mitarbeitest, mithilfst. Und deine Gaben und Fähigkeiten einzusetzen. Und das Letzte, wo wir uns ermutigen sollen, ist gemeinsam vor Gott zu kommen. Vers 25. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Zusammenkünfte nicht fernbleiben, wie es einige sich das angewöhnt haben. Gemeinsam vor Gott zu kommen. Das ist der heikelste Punkt. die größte Challenge, sage ich, weil es ist für mich ein Riesenunterschied, ob wir einen Gottesdienst haben oder gemeinsam vor Gott kommen. Wenn ich gemeinsam vor Gott komme, dann ist mir dieser Tag, diese Zeit, wo wir das tun, heilig. Dann werde ich nicht zulassen, dass andere Dinge, es sei denn, sie haben eine gewisse Priorität, die berechtigt ist, das immer wieder wegschieben. Das musst du für dich entscheiden. Wenn du sagst, ich komme in meinen Gottesdienst, dann ist es egal, ob du mal da bist oder nicht da bist. Aber ich glaube, wenn wir verstanden haben, dass es Gott eben nicht um einen Gottesdienst geht, sondern dass wir als Kinder vor ihm kommen. Stell dir vor, du hast ein Familienfest. Du bist 60 Jahre alt geworden und du hast 8 Kinder und 8 Schwiegerkinder und Enkelkinder. Und an diesem Tag sagst du, ich möchte, dass sie gerne da sind. Und du versuchst bei 8 Kinder und 8 Schwiegerkinder und Enkelkinder, ist manchmal schwierig mit dem Termin, aber du findest den Termin und du setzt diesen Termin und dann kurz vorher sagt einer nach dem anderen aus irgendwelchen Gründen ab. Wie würdest du dich fühlen in diesem Moment? Was würdest du denken oder empfinden, wie die Kinder oder Schwiegerkinder dieses Treffen priorisieren oder wie sie es ernst nehmen? Klar, wenn jetzt jemand wirklich schwer krank ist oder was auch immer, mag ja sein. Und es heißt auch nicht bitte, bitte, heißt nicht, dass du jeden Sonntag hier sein musst. Aber versteht ihr, was ich meine damit? Wenn wir zusammenkommen, das ist anders wie ein Gottesdienst. Es ist eine heilige Versammlung, sagt die Bibel. Es ist dort, wo Gott ist. Es ist sein Haus. Wir sind sein Haus. Er ist der Hohepriester über sein Haus. Und er will, dass wir gemeinsam gestärkt werden. Er will dieses Wir-Gefühl in uns. Er liebt es, seine Familie zu versammeln. Amen. Donald Whitney, damit schließe ich. Professor für Theologie, ein ganz bekannter Buchautor, hat mal gesagt, umgekehrt trifft aber zu, dass dir Gott in gemeinschaftlicher Anbetung seine Gegenwart in solcher Art und Weise zuteil werden lässt, wie du sie selbst in den herrlichsten persönlichen Anbetungszeiten niemals kennen wirst. Das ist Gottes Absicht. Klar, jeder von uns kann Gott selber anbeten. Jeder von uns kann selber heilige Zeiten mit Gott haben und soll sie haben. Und trotzdem glaube ich, Unterschied, Gottesdienst oder vor Gott kommen. Wenn wir vor Gott kommen, dann glaube ich, dass er besonders da ist. Und dass er es liebt, wenn wir in Einheit vor ihn kommen. Und es stärkt nicht nur unsere Beziehung zu ihm, sondern auch unser Wir-Gefühl. Und er sagt weiter, der Grund dafür liegt darin, dass du nicht nur als Einzelperson ein Tempel Gottes bist, sondern die Bibel weitaus häufiger sagt, dass Christen gemeinschaftlich Gottes Tempel sind. Gott manifestiert seine Gegenwart den lebendigen Steinen seines Tempels in anderen Weisen, wenn sie versammelt sind, als er es tut, wenn sie nicht sich beieinander befinden. Du verpasst etwas, wenn du nicht da bist. Schließen wir den Bogen zur Moderation. Aber du musst es verstanden haben und wir müssen anfangen, es zu leben. Ich freue mich, dass wir heute Kleingruppen starten, aber sie werden keine Kraft entwickeln, wenn wir den Geist nicht dahinter nehmen. Wenn wir nicht sagen, ich habe das kapiert. Wir bewahren uns gegenseitig vom Kurs abzukommen. Wir leben gemeinschaftlich Verantwortung und gemeinschaftlich kommen wir vor Gott. Was eine Kraft da drin liegt, Leute. Deswegen bin ich so begeistert, dass wir damit starten. Lasst uns beten. auch für hier gilt, wer glaubt unserer Botschaft. Herr, wir wissen ja viele von den Dingen schon. Wir haben sie schon so oft gehört. Aber ich möchte dich wirklich bitten, dass jetzt, wenn wir heute in der geistlichen Welt wirklich diesen Startschuss geben für die kleinen Gruppen, dass dein Wort, das wir heute gehört haben, dass es unsere Herzen bewegt und dass es uns in guter Weise herausfordert. Ich möchte viel mehr noch erleben. Ich möchte, dass dieses Wir-Gefühl noch viel stärker wird. Und vor allen Dingen, Gott, möchte ich, dass ich und wir das begreifen. Wir kommen nicht zum Gottesdienst. Wir kommen vor dich, vor dein Angesicht. Und wir sind Familie. Wir sind Familie Gottes. Und du willst dich in besonderer Weise zeigen. Und danach habe ich Hunger, Herr. Und danach habe ich Sehnsucht. Die erste Gemeinde hat es in Vollmacht erlebt. Da waren Heilungen noch viel mehr krasser an der Tagesordnung. Die ersten Christen haben das noch viel krasser erlebt, weil sie das wirklich ernst genommen haben, was du sagst. Und sie blieben dran. Sie blieben an diesen Dingen dran, Herr. Und sie haben Bekehrung an jedem Tag erlebt. Und ich bitte dich, Gott, dass wir aufhören mit Entschuldigungen, dass wir aufhören, unseren individualistischen Lebensstil zu leben und dass wir uns nach deiner biblischen Wahrheit orientieren. Nicht nach Befinden, nicht nach unserem hätte ich gern oder wollte ich oder so soll es am liebsten sein, sondern dein Wille geschehe. Wir bekennen heute als Versammlung Gottes vor dir, du bist der hohe Priester über dein Haus. Herrsche über dieses Haus. Nimm deinen Platz ein. Und ich möchte auch heute Morgen, ihr dürft euch gerne nochmal setzen. Macht eure Augen nochmal einen Moment zu. Auch heute Morgen möchte ich fragen, ist irgendjemand hier, der sagt, ich hab so eine Beziehung zu Jesus nicht direkt. Ich kenne ihn vom Hörensagen, von der Kirche, von irgendwoher. Aber dass er mein Herr ist, mein Gott ist, mein Erretter, mein Erlöser, dass er zu mir redet, dass er so persönlich ist, das kenne ich nicht. Und wir machen das bei uns immer so, dass wir am Ende vom Gottesdienst fragen, ob jemand hier ist, der Gebet braucht in diese Richtung, der sagt, ich will, dass du für mich betest. Dann heb einfach deine Hand. Ich bete für dich von hier. Du musst nicht nach vorne kommen, dann bete ich. Ich frage nur einmal, ist jemand hier, der dieses Gebet wünscht? Okay. Dann danke ich dir, Herr Jesus. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du siehst, wo wir stehen. Und ich bete jetzt einfach um deinen Segen, Herr. Ich bete um deinen Segen für jeden, der hier ist und der dein Wort gehört hat, den Segen, Dinge umzusetzen. Und ich bete auch für die, deren Hoffnung geraubt wurde oder die an Hoffnungssubstanz verloren haben. Ich bete Gott um eine Begegnung heute Morgen mit dir.